Deutschlandfunk, das war der Tag.
Nun scheint es also doch Rettung zu geben für die Zivilisten im Stahlwerk von Mariupol. Am Wochenende haben rund 100 Menschen die Bunker auf dem seit Wochen umkämpften Gelände verlassen können, hat Ukraines Präsident Zelensky heute auf Twitter mitgeteilt. Wir berichten über die Lage in der Ukraine und über die anhaltende Debatte über die deutsche Haltung zu diesem Krieg. Von vielen wird sie ja als zu zögerlich, gar feige bezeichnet. Und in diesem Kontext kommen Zweifel in Polen auf, ob denn Deutschland im Bündnisfall auch tatsächlich militärischen Beistand leisten würde. Eine Reportage dazu aus Warschau haben wir eingeplant. Thema außerdem an diesem Tag der Arbeit, die Mai-Demonstrationen, vor allem die in Berlin, aber auch in Istanbul. Und dazu begrüßt Sie Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Rund 1000 Zivilisten sollen sich noch in den Kellern und Bunkern des weitläufigen Azov-Stahlwerks von Mariupol aufhalten. Nach unbestätigten Meldungen werden Wasser und Proviant knapp, die Munition der verteidigenden Azov-Brigade auch und draußen ein Ring von russischen Truppen. Aber nach mehreren gescheiterten Versuchen hat nun an diesem Wochenende eine Evakuierungsaktion begonnen. Unsere Osteuropa-Korrespondentin Gesine Dornblüt ist mir jetzt live zugeschaltet. Frau Dornblüt, welche gesicherten Informationen gibt es denn bisher über die Evakuierung?
Es wurden Menschen evakuiert. Das haben die Vereinten Nationen und das Internationale Rote Kreuz bestätigt, die ja beide an der Operation beteiligt sind. Und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am frühen Abend per Twitter bekannt gegeben, eine erste Gruppe von 100 Personen sei auf dem Weg in von der Ukraine kontrolliertes Gebiet. Am Abend gab es auch ein Video, angeblich aufgenommen vom Azov-Bataillon. Da klettern Frauen und Kinder über eine Leiter aus, löchern ans Tageslicht, über Trümmer dann. Gleichzeitig gibt es aber auch die Angaben der russischen offiziellen Stellen des Verteidigungsministeriums. Das berichtet nämlich gleichzeitig, 80 Menschen seien in eine Stadt östlich von Mariupol gebracht worden, also in von Russland kontrolliertes Gebiet. Westliche Journalisten haben das bestätigt. Die russischen Behörden sagen, die Menschen könnten von dort dann weiter in ukrainisch kontrolliertes Gebiet. Sie würden Vertretern des Roten Kreuzes und der Vereinten Nationen übergeben. Ob das passiert, wie viele Menschen dann weiterreisen, ist zurzeit völlig unklar.
Sind das denn dieselben Menschen, diese 80 und die 100 auf der anderen Seite? Wissen Sie darüber was?
Das ist zurzeit ziemlich undurchsichtig. Es wäre aber unlogisch, dass die Menschen erst nach Osten gebracht werden und dann nach Saporizhje in das von der Ukraine kontrollierte Gebiet, denn das sind unterschiedliche Richtungen.
Vorherige Versuche waren ja gescheitert, weil die Waffenruhe durch russische Militärs gebrochen wurde. Ist es diesmal ruhig geblieben oder gab es Beschuss?
Es soll tatsächlich eine komplette Feuerpause gegeben haben. Das erste Mal seit der Belagerung annähernd 2 Tage. Allerdings scheint auch die jetzt schon wieder vorbei zu sein. Ukrainische Medien berichten, es gäbe schon wieder Beschuss heute Abend.
Sind weitere Konvois in den kommenden Tagen geplant? Es sollen ja noch hunderte Zivilisten in den Bunkern sein.
Das wird abhängig davon sein, ob die Waffenruhe dann wieder oder weiter hält. Präsident Zelensky hat gesagt, ab 8 Uhr morgen früh solle es weitergehen, wenn die Bedingungen gegeben seien. Möglicherweise wird es nach verschiedenen Angaben auch darum gehen, Menschen aus dem Rest der Stadt zu evakuieren. Weiterhin offen ist, ob auch Soldaten evakuiert werden sollen.
Gehen wir noch weiter in den Osten des Landes, der ja schwer umkämpft ist. Wie ist da der Stand der Kämpfe?
Ja, die Russen greifen weiterhin sehr stark an. Die Ukrainer melden heftigen Beschuss im Gebiet Kharkiv. Heute gab es 3 tote Zivilisten nach ukrainischen Angaben. Auch im Gebiet Donetsk 4 tote Zivilisten. Und heftiger Beschuss wird auch aus dem Süden gemeldet im Gebiet Cherson. Da sei die Lage schwierig, sagen die Ukrainer. Laut Behörden sind die russischen Truppen nur noch 50 Kilometer von der Großstadt Kryvyi Rih entfernt. Die Ukrainer berichten aber immer wieder auch von erfolgreichen Gegenangriffen. Da gab es heute eine interessante Meldung. Schon gestern soll den Ukrainern ein Angriff auf ein Quartier eines russischen Armeestabs bei Izium gelungen sein, also im Gebiet Kharkiv. Dabei sollen hochrangige russische Militärvertreter getötet worden sein. Das wurde, wie gesagt, heute gemeldet. Das ist von russischer Seite nicht bestätigt. Aber russische Datenjournalisten haben recherchiert, dass auf dem Flughafen Belgorod auf der russischen Seite nahe Charkiw am Samstag auffallend viele Militärmaschinen und Militärhubschrauber gelandet waren. Und das kann vorsichtig, ganz vorsichtig gesagt, darauf hindeuten, dass tatsächlich ranghohe Generäle bei Izium waren, um dort den Vormarsch der russischen Armee zu befehligen.
Auf der anderen Seite berichten russische Behörden darüber, dass es wohl mehrere Angriffe auf russisches Staatsgebiet gegeben habe. Ist das Propaganda oder ist da was Wahres dran?
Ja, es hat tatsächlich schon früher solche Vorfälle gegeben. Heute gab es erneut zwei, beide im Grenzgebiet nahe der Ukraine. Und man kann, denke ich, beide auch als gesichert betrachten. Da geht es einmal um eine Eisenbahnbrücke im Gebiet Kursk, die genutzt wird vor allem für Güterverkehr. Die soll zum Teil eingestürzt sein. Die russische Seite spricht von Sabotage. Und dann geht es um einen Brand auf einem nicht näher bestimmten Militärobjekt im Gebiet Belgorod. Da gibt es auch Videos, die zeigen mächtige Rauchsäulen. Es wird von kräftigen Explosionen berichtet und deshalb steht die Vermutung im Raum, es gehe um ein Munitionslager. Diese Meldung kommt an einem Tag, an dem auch Russland wieder einmal Angriffe auf Munitions- und Waffenlager in der Ukraine gemeldet hat, nämlich am Flughafen von Odessa. Anders als Russland in Bezug auf die Angriffe auf die Ukraine bekennt sich die Ukraine bisher aber nicht offiziell dazu, Ziele auf russischem Gebiet ins Visier zu nehmen.
Und noch ganz kurz, Frau Dornblüt, an diesem Wochenende war die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi zu einem Überraschungsbesuch nach Kiew gereist. Was hat sie mitgebracht? Was nimmt sie mit zurück?
Ja, das war erneut ein starkes Zeichen der Unterstützung. Es gibt ein kurzes Video von dem Treffen in Kiew. Das hat das Büro Selenskys veröffentlicht. Und da gibt es ein Statement von Nancy Pelosi. Sie dankt den Ukrainern für ihren Kampf für die Freiheit. Und sie sagt, wir verpflichten uns, für euch da zu sein, bis der Kampf vorbei ist. Also eine ganz starke Geste. US-Präsident Biden hatte ja vor wenigen Tagen ein erneutes riesiges Hilfspaket für die Ukraine beantragt. 33 Milliarden US-Dollar. Das ist das Zehnfache ungefähr von dem, was die USA bisher bewilligt hatten. Und das war schon international ganz vorne vom Umfang her. Und Nancy Pelosi hat in der Ukraine gesagt, dieses Paket, das solle nun auch zügig bewilligt werden.
Vielen Dank, Gesine Dornblüt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ja noch immer nicht zu einer Reise nach Kiew durchringen können. Er trifft morgen in Berlin zusammen mit weiteren Regierungsmitgliedern Indiens Premier Modi. Es sind die sechsten Regierungskonsultationen beider Länder. Der Ukraine-Krieg wird dann sicher ein wichtiges Thema sein. Indien verhält sich ja hier neutral und verzichtet komplett auf Sanktionen gegen Russland, während Deutschland der Ukraine mit Geld und Waffen zur Seite steht, aber eben nicht genug, sagen viele Menschen. Und so verschärft sich die Kritik am Kanzler. Aus Berlin, Volker Findhammer.
Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt sich treu, obwohl die Umfragewerte über seine Arbeit derzeit im Keller liegen und erstmals seit dem Regierungsantritt einer Mehrheit der befragten Bundesbürger sich unzufrieden mit der Arbeit der von ihm geführten Bundesregierung zeigt, will Scholz seine Haltung davon nicht leiten lassen. Schlechte Umfragewerte müsse man zur Kenntnis nehmen, aber man dürfe sein Handeln nicht davon abhängig machen, betont der Bundeskanzler in der Bild am Sonntag. Gerade in Fragen von Krieg und Frieden wäre das brandgefährlich. Aber auf der DGB-Kundgebung in Düsseldorf hatte es Scholz hörbar schwer, seinen Kurs zu verteidigen, weil viele Besucher dort lautstark gegen jegliche Waffenlieferungen protestierten.
Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
Die Bundesregierung hatte erst in der vergangenen Woche die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern der deutschen Rüstungsindustrie genehmigt. Sie sind die ersten schweren Waffen, die direkt aus Deutschland in die Ukraine geliefert werden. Für den ukrainischen Botschafter Andrei Melnik sind sie jedoch nicht mehr als ein erster Schritt. Aber das wird natürlich gar nicht reichen, sagte Melnik der Bild am Sonntag. Die Gepard-Panzer seien 40 Jahre alt. Um Russland zu besiegen, brauche man modernste deutsche Waffen. Daher wünscht sich die Ukraine die zügige Ausfuhr von 88 Leopard-Panzern, 100 Marder-Panzern sowie Panzerhaubitzen und vielem mehr, so Melnik. Aber der Bundeskanzler hat zuletzt bei seinem Besuch in Japan eine Antwort darauf verweigert. Diese Debatte dürfte jedoch weitergehen, zumal auch die Vereinigten Staaten inzwischen erklärt haben, die Ukraine bei der Umstellung auf militärische Ausrüstung aus dem Westen weiter unterstützen zu wollen. Man müsse helfen, dass die Ukraine stark genug sei, um selbst zu entscheiden, sagte Außenministerin Annalena Baerbock ebenfalls in der Bild am Sonntag. Ein Frieden zu Bedingungen, die Russland diktiere, würde weder der Ukraine noch Europa die ersehnte Sicherheit bringen. Unterdessen will der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz vielleicht schon morgen nach Kiew reisen, wie sein Team auf Twitter erklärte. Begründet wird das mit der gemeinsamen staatspolitischen Verantwortung von Opposition und Regierung in dieser Frage. Vollends bestätigt ist die Reise noch nicht. Das Bundeskriminalamt soll Merz davon abgeraten haben, berichtet der Berliner Tagesspiegel. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter spricht auf Welt-TV jedoch schon von einem starken Signal.
Ich halte das für ein ganz starkes Signal. Erstens will er ja zuhören, was sind die Bedürfnisse der Ukraine, dass er als Oppositionsführer das auch aus allererster Hand hört. Zweitens ist es ein Zeichen staatspolitischer Verantwortung.
Doch politisch dürfte es der Union auch darum gehen, den Druck auf die Bundesregierung weiter zu erhöhen, zumal seit Tagen in der öffentlichen Debatte ein Besuch des Bundeskanzlers in Kiew eingefordert wird. Die Union verbindet das auch mit einer Kölner Erklärung, in der vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen bei der für morgen geplanten Präsidiumssitzung in Köln eine Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik eingefordert werden soll, um die Sicherheitsstrategie an die neue Wirklichkeit anzupassen. Etwa auch durch einen nationalen Sicherheitsrat. CDU-Chef Friedrich Merz hatte dem Kanzler in diesen Fragen und mit Blick auf die deutschen Waffenlieferungen für Kiew Ängstlichkeit und Zaudern vorgehalten. Er sei nicht ängstlich genug, um sich von solchen Vorwürfen beeindrucken zu lassen, kontert Scholz in der Bild am Sonntag. Außerdem gehöre es in einer Demokratie dazu, dass man von der Opposition robust angegangen werde, dafür sei sie nun mal da. Aber er treffe seine Entscheidungen schnell und abgestimmt mit allen Verbündeten, betont Scholz. Übereiltes Agieren und deutsche Alleingänge seien ihm suspekt.
Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Der sogenannte Bündnisfall ist im NATO-Vertrag unter Artikel 5 klar geregelt. Ein Angriff gegen ein Mitglied wird als Angriff auf alle angesehen. Daher wird vereinbart, dass dann jeder Beistand leistet. Im NATO-Mitgliedsland Polen mehren sich allerdings die Zweifel daran, dass Nachbar Deutschland bei einem russischen Angriff auch tatsächlich helfen würde, hat Jan Palokat festgestellt.
Vor einem Warschauer U-Bahnhof ist der einzige Passant, der mit einem klaren Ja antwortet, ein Bürger aus Belarus. Alle anderen, die sich vor dem deutschen Mikrofon äußern wollen, artikulieren mehr oder weniger klare Zweifel daran, dass Deutschland helfen würde, nehmen Putins Truppen auch das NATO-Land Polen ins Visier. Vielleicht würden sie ein paar Waffen liefern oder die Stimme erheben. Wenn sie schon der Ukraine nicht helfen, dann vielleicht doch uns, weil wir ja in EU und NATO sind. Das ist entscheidend, aber ich weiß nicht recht. Deutschland ist zu stark von russischen Energielieferungen abhängig, hat seine eigenen Interessen. Wenn du dich verteidigen willst, verteidige dich selbst. Ich zähle nicht auf Deutschland und damit Schluss. Ich vertraue der NATO, aber den Deutschen? Ich weiß nicht. Da hätte ich Zweifel. Polen liegt zwischen Deutschland und Russland. Und wann immer sie sich verbanden, gab es Probleme. Den Ribbentrop-Molotow-Pakt oder sonst was. Der beste Freund eines Staates ist eine starke Armee. Wenn wir uns selbst helfen, werden uns vielleicht auch andere helfen. Auch eine Umfrage in einem regierungsnahen Webportal brachte verheerende Noten für Deutschland, was das Vertrauen in den NATO-Partner betrifft. Auf deutsche Hilfe könne Polen gar nicht oder eher nicht zählen. Das fand etwa jeder Zweite. Nur 27% trauten dem westlichen Nachbarn in der Frage ausdrücklich. Marcin Ociepa, stellvertretender Verteidigungsminister, blies gegenüber einem polnischen Medium ins selbe Horn. Die Politik Deutschlands im Osten ist bankrott. Die Bundesrepublik hat sich als unglaubwürdiger Verbündeter der Ukraine und der Baltenstaaten erwiesen. Ich würde von Deutschland keine weitergehende Hilfe erwarten, denn die deutsche Ostpolitik wird immer noch von der Verbundenheit mit Russland dominiert. In den Medien gibt es zwar eine Fassade der Veränderungen, aber in der Praxis blockieren deutsche Diplomaten und Politiker weitgehende Sanktionen gegen gegen Russland nach wie vor. Etwas diplomatischer gibt sich im Gespräch mit diesem Sender Jakub Kumoch, außenpolitischer Berater von Staatspräsident Duda. Deutschland ist für Polen einer der wichtigsten Partner und der wichtigste überhaupt auf wirtschaftlichem Feld. Ohne unsere Zusammenarbeit wäre unsere Transformation und der Anschluss an westliche Strukturen unmöglich gewesen. Das vergessen wir nie. Der derzeit festzustellende Glaubwürdigkeitsverlust betrifft nur die deutsche Russlandpolitik. Deutschland sei gesellschaftlich einen weiten Weg gegangen hin zur großen Akzeptanz von Waffenlieferungen für die Ukraine, räumt Kumoch ein, nur die Politik hinke hinterher. Mit den USA und Großbritannien teilen wir die Sicht auf die Situation in der Ukraine, die anders ist als die deutsch-französische Perspektive. Für uns ist wichtig, dass sich diese Sichtweisen eines Tages annähern. Und ich bin überzeugt, dass unsere Sicherheitszusammenarbeit in den nächsten Jahren größer wird. Auch das breite Ja des Bundestags zur Lieferung schwerer Waffen 2 Monate nach Kriegsbeginn kommt schlicht zu spät, um noch Eindruck zu machen in Polen. Kommentatoren waren sich schnell sicher, das tun sie nur, weil sie unter Druck stehen. Und sobald der Krieg vorbei ist, kuscheln sie wieder mit Russland.
Jan Palukat berichtete aus Polen. Heute ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Traditionell ein Tag, an dem die Gewerkschaften auf verschiedenen Kundgebungen soziale Gerechtigkeit einfordern. Seit Jahrzehnten auch einer, an dem Krawalltouristen nach Berlin reisen, um Randale zu machen. Nicht bei jedem von ihnen dürfte die politische Botschaft im Vordergrund stehen. Unser Landeskorrespondent Malte Hennig war heute bei verschiedenen Aktionen in der Hauptstadt.
Rund 10.000 TeilnehmerInnen haben sich laut Polizeiangaben vor dem Brandenburger Tor versammelt. In einem Demonstrationszug ging es vom zentralen Alexanderplatz über den Boulevard unter den Linden zum Ort der zentralen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes am diesjährigen Tag der Arbeit. Verschiedene Themen bewegen die Menschen dazu, heute dabei zu sein.
Heute bin ich hier, weil ich dafür einstehen möchte, für gerechte Löhne. Gerade in der hohen Inflationsrate ist es wichtig, wieder vernünftige Löhne zu haben.
Wir wollen auf unsere Arbeitsbedingungen aufmerksam machen. Und dass unsere Arbeitsbedingungen längerfristig besser werden.
Unsere Arbeitnehmerrechte, die müssen wir immer aufs Neue verteidigen.
Dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Und ich hoffe, dass meine Kinder und meine Enkelkinder auch eine Zukunft haben.
Vielen ist es auch wichtig, nach 2 Jahren Corona-bedingter Einschränkungen wieder gemeinsam für ihre Anliegen auf die Straße zu gehen. Diese Gemeinsamkeit und der Zusammenhalt von Beschäftigten sei wichtig, meint der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Rainer Hoffmann.
Unsere Währung ist die der Solidarität und wir haben doch erlebt, wenn wir solidarisch zusammenhalten, dann gelingt es uns, die Zukunft zu gestalten, dann gelingt es uns auch, die Ungerechtigkeit in den Griff zu bekommen.
Ungerechtigkeiten sind für Hoffmann zum Beispiel die ungleiche Vermögensverteilung in der Gesellschaft und die Besteuerung der Vermögenden. Doch es sind andere Themen, die auf der Demonstration heute öfter benannt werden. Vor allem der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Menschen. Die Gewerkschaften setzen an diesem Tag ein Zeichen gegen den Krieg und für Frieden und ein Zeichen für die Rechte der Arbeitnehmenden in einem sich verändernden Arbeitsmarkt, so der DGB-Vorsitzende Hoffmann.
Und da sagen wir auch ganz klar, die Schuldenbremse ist eine Investitionsbremse. Wir müssen mutig und ambitioniert für die Zukunft Europas investieren.
Traditionell fordern die Gewerkschaften dabei auch Investitionen von Arbeitgebenden in die Beschäftigten in Form von Gehaltssteigerungen. Doch weil Unternehmen angesichts steigender Preise vor Herausforderungen stehen, gibt es Appelle an die Gewerkschaften, sich bei anstehenden Tarifverhandlungen mit Lohnforderungen zurückzuhalten. Für die Bezirksvorsitzende des DGB in Berlin-Brandenburg kommt das aber nicht in Frage. Katja Karger sieht viele Unternehmen, die auch während oder von der Corona-Krise profitiert und hohe Gewinne erwirtschaftet haben.
Das ist nicht einzusehen, warum eigentlich immer die Beschäftigten, das heißt wir, am Ende der Kette die ganzen Kosten tragen müssen und alle anderen stehlen sich aus der Verantwortung. Ja? Das kann nicht sein. Diese Situation müssen wir gemeinsam tragen und die müssen wir gerecht tragen. Und zwar zwischen Unternehmen und den Beschäftigten aufgeteilt.
In Berlin hat es heute zahlreiche weitere Veranstaltungen zum Tag der Arbeit gegeben. Am Nachmittag startete ein Fahrradkorso mit mehreren tausend Teilnehmenden in den Stadtteil Grunewald, um dort unter anderem für eine Umverteilung von Vermögen zu demonstrieren. Bei der von Teilen der linksautonomen Szene organisierten sogenannten revolutionären 1. Mai-Demonstration sind am Abend laut Polizeiangaben 14.000 Demonstrierende durch die Stadtteile Neukölln und Kreuzberg gezogen. Die Veranstaltenden sprechen von bis zu 20.000. Die Berliner Sicherheitsbehörden hatten im Vorfeld dieser Demonstration mit gewaltbereiten Teilnehmenden gerechnet. Es kam zu Flaschenwürfen in Richtung von Einsatzkräften und es wurde Pyrotechnik gezündet. Die Einsatzkräfte haben Reizgas gegen Demonstrierende eingesetzt und Personen festgenommen. Insgesamt sei die Demonstration aber im Vergleich zu vergangenen Jahren deutlich ruhiger abgelaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Und auch die anderen Veranstaltungen am diesjährigen Tag der Arbeit seien zum größten Teil friedlich abgelaufen.
Malte Henning über die Mai-Demonstrationen in Berlin. In Istanbul sind heute nach Polizeiangaben 164 Personen festgenommen worden. Sie sollen an verbotenen Demonstrationen teilgenommen haben. Uwe Lüb.
Die Behörden haben Kundgebungen zum 1. Mai nur in einem Stadtteil Istanbuls zugelassen. Etliche Gewerkschaften, Berufsverbände und Oppositionsparteien hatten dazu aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Dutzende Menschen wurden festgenommen, als sie zum Taksim-Platz neben dem Gezi-Park wollten. Seit den Gezi-Protesten 2013 sind Mai-Demonstrationen hier verboten. Die Polizei hat den Platz wie üblich weiträumig abgesperrt. Anfang der Woche war es hier zu kleineren Demonstrationen als Reaktion auf das Urteil gegen den Kulturförderer Kavala gekommen. Heute durften nur einige Gewerkschafter auf dem Platz an einem Denkmal Kränze niederlegen. Dabei sagte der Vorsitzende des türkischen Gewerkschaftsbundes Atalay, Hauptthema zum 1. Mai dieses Jahres seien die Lebenshaltungskosten. Er forderte, dass der Mindestlohn automatisch den steigenden Preisen angepasst werden müsse. Die Türkei leidet unter einer hohen Inflationsrate. Sie betrug zuletzt rund 61%. In den nächsten Tagen wird die aktuelle Zahl veröffentlicht. Es wird befürchtet, dass die Rate weiter angestiegen ist.
Und damit zum Blick in die Zeitungen von morgen. Jörg-Christian Schillmöller hat die Pressekommentare ausgewählt. Präsentiert werden sie von Bettina Schulmann.
Drei Themen bestimmen morgen die Kommentare. Der kleine Parteitag der Grünen, der offene Brief von prominenten Persönlichkeiten an den Bundeskanzler und die geplante Reise von CDU-Chef Merz nach Kiew. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung, man kann den Nutzen in Frage stellen. Man kann sie als durchschaubares Manöver werten, als schlechten Stil. Merz will den Kanzler weiter als verzagt dastehen lassen. Merz sagt, er wolle durch seine Reise die gemeinsame staatspolitische Verantwortung von Opposition und Regierung zum Ausdruck bringen, lesen wir im Reutlinger Generalanzeiger. Das ist allerdings nur der kleinere Teil der Wahrheit. Der deutlich größere ist die Tatsache, dass mit Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zwei wichtige Landtagswahlen anstehen. Dementsprechend urteilt die Rheinzeitung aus Koblenz, parteipolitische Geländegewinne vor Landtagswahlen machen zu wollen, ist unwürdig und peinlich. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle findet, man könne Merz durchaus echtes Interesse und das Bedürfnis nach einer Solidaritätsgeste unterstellen. Er lässt betonen, dass Parteipolitik bei diesem Thema keine Rolle spielt, dass Regierung und Opposition an einem Strang ziehen und er die Wünsche der Ukrainer mit nach Deutschland bringen wolle. Das allerdings wirkt dann schon etwas scheinheilig. Das Telefon ist bereits erfunden. Die Regierungen der Ukraine und Deutschlands sind in Kontakt. Die Grünen haben auf einem kleinen Parteitag der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zugestimmt und tragen auch das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr mit. Die Grünen sind kriegsbesoffen, urteilt die Zeitung Ende der Tag aus Berlin. Die Grünen enttäuschen mit ihrem Ja zur Lieferung schwerer Waffen, vor allem die linke Klientel, fügt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg hinzu. Die Nürnberger Nachrichten finden, man müsse den Grünen zugutehalten, dass der Angriffskrieg auf die Ukraine die komplette bisherige Weltordnung erschüttert hat. Ganze Staaten und Staatenbündnisse stellten ihre Politik vom Kopf auf die Füße. Warum sollte das dann einer Partei nicht zugestanden werden? Und zum Schluss noch zum offenen Brief prominenter Persönlichkeiten an Bundeskanzler Scholz. Die Heilbronner Stimme sieht den Vorstoß kritisch. Die Unterzeichner verlangen, dass sich die Ukraine auf den Rücken wirft, damit ein für beide Seiten akzeptierbarer Kompromiss gefunden werden könne. Welcher Kompromiss soll das sein? Putin hat offen den Völkermord an der Ukraine angekündigt. Seine geforderte Entnazifizierung wird gerade systematisch umgesetzt, nicht nur in Butscha. Wer bereit ist, ein ganzes Volk zu opfern, um selbst in Frieden zu leben, hat das gerade von deutschen Intellektuellen so oft so vehement geforderte nie wieder völlig falsch verstanden.
Vielen Dank, Bettina Schulmann, für diese Presseschau, zusammengestellt von Jörg-Christian Schülmeller. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich darf Sie noch hinweisen auf unsere Frühsendung morgen mit 3 prominenten Interviews. Um 6.50 Uhr mit Alice Schwarzer, um 7.15 Uhr mit Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und um 8.10 Uhr mit Manfred Weber. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche.